온다.
깨 온다.
깨 온다.
깨 온다.
깨 온다.
깨 온다.
스티멘 아우스 라타인 아메리카.
보스 스 아메리카 라티나.
Hallo und herzlich willkommen zum Onda Info 293. Wir starten ganz schnell, weil das Onda Info ist pickepacke voll. Erstmal mit Nachrichten aus Costa Rica und Mexiko. Dann gibt es einen kleinen Beitrag über Uruguay. Und zwar könnte es demnächst sein, dass dort die Abtreibung entkriminalisiert wird. Dann haben wir noch einen Beitrag aus Österreich. Und zwar über das Casa de la Mujer und das dazugehörige Radio Palabra de la Mujer in Nicaragua. Zum Schluss haben wir Jutta Blum ins Studio geladen. Wir haben ein Interview mit ihr gemacht, wo sie über ihre Erfahrungen reden wird, denn sie war 2 Monate mit einer Journalistinnen-Delegation in Honduras. Viel Spaß beim Zuhören. Bis bald, eure Onda Info-Teams.
Costa Rica. Afro-karibische Bevölkerung leidet nach wie vor unter Diskriminierung. 8% der Costa Ricaner sind afrikanischer Herkunft. Ungefähr 250.000 Menschen gehören der afro-karibischen Kultur an. Costa Ricas schwarze Bevölkerung lebt traditionell an der Karibikküste und wurde über Jahrzehnte diskriminiert. Bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts war es ihnen sogar untersagt, nach San José zu reisen, in die Hauptstadt also. Auch wenn sich die Situation in den letzten 20 Jahren gebessert hat, gäbe es nach wie vor einen versteckten Rassismus, so der Forscher und Akademiker Carlos Minot. Es gibt in Costa Rica strukturellen Rassismus und rassistische Diskriminierung. Eine Studie der Universität von Costa Rica mit Unterstützung von UNICEF belegt ziemlich deutlich, dass mindestens die Hälfte der Costa Ricaner Menschen afrokaribischer Herkunft diskriminiert. Die Studie belegt, dass die Mehrheitsgesellschaft negative Eigenschaften mit der afrokaribischen Bevölkerung assoziiert. Sie werden mit Drogen und Delikten in Verbindung gebracht und die Mehrheit glaubt, dass Schwarze keiner Beschäftigung nachgehen wollen. Carlos Minot kritisiert, dass in den Bildungseinrichtungen Costa Ricas der Rassismus nicht thematisiert werde und in den Einrichtungen Afro-Karibier regelmäßigen Anfeindungen ausgesetzt seien, die oft in Schlägereien enden. Das beeinträchtige massiv das Selbstbewusstsein schwarzer Jugendlicher. Dies wiederum sei neben dem Rassismus unter Arbeitgebern ein Grund dafür, dass trotz vergleichbarer Schulbildung die Jobperspektiven der schwarzen Bevölkerung deutlich schlechter seien als im Bevölkerungsdurchschnitt. Die Direktorin des Zentrums für afro-kostarikanische Frauen, Epsi Campbell, konstatiert zwar Fortschritte bei der Anerkennung der afro-karibischen Kultur, es gäbe aber immer noch viele Vorurteile. Die kostarikanische Bevölkerung akzeptiert uns in Anführungszeichen. Sie akzeptieren uns, aber sie fordern, dass wir die gleichen Frisuren tragen wie sie. Oder sie wollen, dass wir so sprechen und uns so bewegen wie sie. Das ist lächerlich. Entweder sie akzeptieren uns oder sie akzeptieren uns nicht. Sie wollen, dass wir uns mehr kostarikanisch verhalten, also unser Schwarzsein verleugnen. Das versteht die kostarikanische Mehrheitsbevölkerung oft unter Integration. Campbell hatte sich vor den letzten Wahlen am Ende erfolglos um die Präsidentschaftskandidatur der größten Oppositionspartei, der Partei der Bürgeraktion PAC, beworben. Sie bemängelt, dass weder an den Gerichten noch im Parlament Schwarze über eine Präsenz verfügen. Deswegen sei es notwendig, affirmative Programme, zum Beispiel Quoten, einzuführen, um diese Situation zu ändern. Die Sichtbarmachung schwarzer Kultur, wie beim jährlich Ende August stattfindenden Tag der afro-karibischen Kultur, sei ein wesentliches Element, um Gleichheit zu erreichen und Vorurteile auszumerzen. Ich habe die Hoffnung, dass sich Costa Rica endlich zu dem entwickelt, was es de facto ist. Eine plurikulturelle und multiethnische Gesellschaft. Immerhin gibt es in der Gesellschaft die Einsicht, dass die afrokaribische Bevölkerung Rassismus erlitten habe. In den 90er Jahren hat das eine große Mehrheit noch abgestritten. Dennoch könne die langsame Zurückdrängung eines offenen Rassismus nur ein allererster Schritt sein zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen der schwarzen Minderheit in Costa Rica. Vor allem die Politik sei gefordert, die Präsenz der afrokaribischen Bevölkerung in staatlichen Institutionen, in Parteien, an Universitäten und in Unternehmen, auch in führenden Positionen, zu erhöhen und gegen die immer noch bestehenden Diskriminierungsformen entschlossen vorzugehen. Unter Info? Nachrichten. Mexiko bleibt eines der gefährlichsten Länder für Pressevertreter. Im Laufe dieses Jahres sind bereits 10 Journalistinnen und Journalisten ermordet worden, die Hälfte davon im Bundesstaat Veracruz. Weitere Brennpunkte sind die Bundesstaaten Chihuahua, Guerrero, Morelos, Sonora, Tamaulipas und Nuevo León. Im Jahr 2011 hat es 173 registrierte Angriffe gegen JournalistInnen gegeben. Laut der Organisation Artículo 19, die das Recht auf freie Meinungsäußerung verteidigt, war nicht etwa das organisierte Verbrechen Hauptaggressor, sondern in fast der Hälfte der Fälle Mitarbeiter des Staates, vom Polizisten bis zu Gouverneuren. Laut des mexikanischen Komitees zum Schutz von JournalistInnen führen weniger als 10% der Attacken zu Verurteilungen. Gründe dafür seien unter anderem die Untätigkeit der Strafverfolgungsbehörden, die Korruption und Verbindungen der Behörden zum organisierten Verbrechen. Diese Situation habe sich extrem verschärft, seit noch Präsident Felipe Calderón vor 6 Jahren den Krieg gegen die Drogenkartelle erklärt hatte und die Presse begann, über die dadurch provozierte Gewalt zu berichten. Laut Artículo 19 sind in den 12 Jahren der Pan-Regierungen von Vicente Fox und Felipe Calderón 72 KollegInnen ermordet worden, 13 bleiben verschwunden und 40 Medien wurden angegriffen. So kritisiert Judith Calderón Gómez, Präsidentin der Organisation Casa de los Periodistas, vor allem den mexikanischen Staat.
Y lo más grave es que no existe una reacción contundente de los gobiernos federal y estatales que permita.
Das Schlimmste ist, dass es keine entschlossene Reaktion der Behörden auf föderaler oder bundesstaatlicher Ebene gibt. Das führt zu Straflosigkeit und dazu, dass zu weiteren Verbrechen ermutigt wird. Durch die Attacken werden 2 fundamentale Menschenrechte verletzt: das Recht auf Leben und das Recht auf freie Meinungsäußerung. Es ist unsere Verantwortung als JournalistInnen, die Bevölkerung über das zu informieren, was sich in unserem Land abspielt. Aber was wir dafür ernten, ist Repression. Das Erste, was wir verhindern müssen, was wir nicht hinnehmen werden, ist, dass sie uns zum Schweigen bringen. Denn Schweigen ist das größte Verbrechen. Und durch Schweigen wird die Brutalität noch zunehmen. In Veracruz ist die Situation besonders besorgniserregend. Ende 2011 wurden binnen weniger Wochen 4 JournalistInnen ermordet und sogar eine Redaktion in der Stadt Córdoba von Bewaffneten angegriffen. Seit 2006 gibt es in Veracruz mit der CEDEP zwar eine üppig finanzierte staatliche Kommission zur Verteidigung von JournalistInnen, die aber, so die Kritik von Artículo 19, nur in minderschweren Fällen tätig wurde und keine Anstrengungen unternahm, öffentliche Gewaltpräventions- und Schutzprogramme zu entwickeln. Schlimmer noch, der ehemalige Regierungsminister und Präsident der CEDEP wurde beschuldigt, selbst Journalisten bedroht zu haben.
Die Weltkarte, die vor mir liegt, spricht eine klare Sprache. Der globale Norden ist grün-blau eingefärbt, der globale Süden knallrot. Grün-blau steht dabei für die Länder, in denen Abtreibung bis zum 3. Monat der Schwangerschaft möglich ist. Hier können die Frauen, bis auf einige knallrote Inseln wie Irland oder Polen, über ihren Körper bestimmen. Im globalen Süden hingegen wird die Abtreibung bis auf Ausnahmen wie Mexiko-Stadt, Südafrika oder Kuba illegalisiert. Trotz des Verbots treiben allein in Lateinamerika jährlich geschätzte 4 Millionen Frauen ab. Es muss im Geheimen passieren, unter unhygienischen Bedingungen, mit lebensgefährdenden chirurgischen Eingriffen oder Medikamenten, und die Frauen bezahlen viel Geld dafür. Oft genug bezahlen sie auch mit ihrem Leben.
Porque los abortos se han hecho siempre, se seguirán haciendo.
Abtreibungen wurden schon immer gemacht und man wird damit auch weitermachen. Als Gesellschaft können wir davor die Augen nicht verschließen, dass es sie gibt. Und dafür müssen wir den Weg bereiten. Wir müssen daran arbeiten, dass die Gesellschaft gesünder wird, geistig wie körperlich. In Uruguay brechen jedes Jahr geschätzte 30.000 Frauen die Schwangerschaft freiwillig ab, ob sie nun illegalisiert ist oder nicht. Zwei Frauen sind dieses Jahr bereits an den Folgen einer geheimen Abtreibung gestorben. Sie hatten versucht, ohne ärztliche Aufsicht mit dem Medikament Misoprostol abzutreiben. Dieser Zustand sollte nach Ansicht des Kongresses bereits 2008 geändert werden. Dieser sprach sich schon damals für eine Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs aus. Allein das Veto des damaligen Präsidenten Tabaré Vázquez von dem Linksbündnis Frente Amplio reichte aus, um die Gesetzesreform zu kippen. Auf der Kippe steht nun auch der überarbeitete Gesetzesvorschlag zur Entkriminalisierung der Abtreibung. Er wurde von einer vierköpfigen Sonderkommission erarbeitet und steht am 25. September im Abgeordnetenhaus zur Abstimmung. Fällt die Entscheidung am 25. September positiv für den neuen Entwurf aus, muss nur noch der Senat zustimmen, um das alte Gesetz von 1938 endgültig zu entkräften und den Weg für einen sicheren Schwangerschaftsabbruch zu öffnen. Vielleicht gibt es am 28. September, dem Internationalen Tag zur Entkriminalisierung von Abtreibung, einen ersten Erfolg in Uruguay zu feiern.
Es ist ein Recht der Frauen und der Männer auch. Das Recht zu entscheiden, wann, wie und mit wem Kinder haben, ist ein Recht humano.
Es ist ein Recht von Frauen und auch von Männern. Das Recht zu entscheiden, wann, wie und mit wem man Kinder haben möchte, das ist ein Menschenrecht.
Darlin ist 19 Jahre alt und homosexuell. Soweit nichts Besonderes. Würde er nicht eine Radiosendung moderieren in einem 3000-Seelen-Nest in der konservativen Pampa von Nicaragua? Gemeinsam mit einer Handvoll engagierter Frauen kämpft er on air für Gleichberechtigung und gegen Gewalt.
Un condón nos protege.
La información también.
Búscalos en la Casa de la Mujer y Radio Palabra de Mujer.
Este es un mensaje de la Casa de la Mujer y esta emisora.
Kondome schützen und Informationen auch. Holt sie euch im Haus der Frau, heißt es in diesem Radiospot. AIDS ist im Vormarsch und ungewollte Schwangerschaften gehören seit eh und je zum Leben der Frauen und Mädchen in dieser entlegenen Gegend. Zwei große Flüsse schlängeln sich durch die tropisch grünen Hügel. Die Landschaft wirkt sanft, aber umso rauer sind die Sitten. Den Lebensunterhalt bestreiten die meisten mit der Landwirtschaft.
Wenn Vieh verschwindet, setzt die Polizei alle Hebel in Bewegung, um es wiederzufinden. Aber wird eine Frau misshandelt, wird das fast nie weiterverfolgt.
Sagt Carolina Medina, die Direktorin von Palabra de Mujer.
Kürzlich hat die Bundespolizei verkündet, dass Viehdiebstahl das häufigste Verbrechen in der Gegend ist. Das ist Blödsinn. Die Gewalt in der Familie ist das größte Problem.
Bei so viel Ignoranz greifen die Frauen von Palabra de Mujer zu drastischen Methoden. Prügelnde Männer werden on air an den Pranger gestellt, mit Namen und Wohnort. Diese extreme Maßnahme zeigt offenbar Wirkung, denn so etwas ist auch dem hartgesottesten Cowboy peinlich. Aber auch üble Drohungen muss das Team dafür immer wieder einstecken.
Wir haben schon viel verändert, was die Macho-Einstellung angeht. Die alten Ideen, die uns nichts Gutes bringen. Dass wir Frauen hier in Paivas frei sein können, das wäre mein größter Wunsch.
Sagt Carolina Medina, die Chefin von Palabra de Mujer. Vor 20 Jahren haben drei Frauen mit kleineren Workshops zum Thema Verhütung begonnen, weil die meisten einfach nicht wussten, wie sie eine Schwangerschaft vermeiden.
Korruption.
Pacto.
Konzentration de poder.
Pobreza para la mayoría.
Riqueza para unos cuantos.
Fraude.
Violencia.
Inzwischen ist das Themenspektrum weit größer.
También estamos haciendo incidencia en las políticas.
Wir beschäftigen uns auch mit der Politik, damit die Frauen endlich mitgestalten können. Den Frauen wird kein Raum gegeben. Es gibt zwar viele Frauen, die in den Gemeinden etwas zu sagen haben und uns politisch vertreten könnten. Bis heute passiert das aber kaum.
pero más sin embargo no se ve esa participación de las mujeres.
Auch Sendungen zum Schutz der Umwelt werden in den Äther geschickt. Außerdem Hörspiele und natürlich viel Musik. Cumbia, Reggaeton und Musica Ranchera, die ein wenig an heimische Bierzelte erinnert.
Aquí en la radio, palabra de mujer. Dicen que sale una brujita. Dicen que baja del cerro el esquirín. Y que sale volando en una escoba. ¿Qué sería de esa pobre brujita? Si le toca caer en mi mano.
Ursprünglich war die Station als Frühwarnsystem für Wirbelstürme gedacht. Aber schon bald haben engagierte Frauen das Studio gekapert. Heute besitzt im Sendegebiet auch der ärmste Haushalt ein Radiogerät. Palabra de Mujer hat zwar keine offizielle Lizenz, als einzige Radiostation dafür ein Sendemonopol.
Bueno, a esta fecha ha cambiado muchísimo.
Antonia López Alemán ist eine der Gründerinnen der Frauenbewegung. Sie ist eine einfache Frau. Der Boden ihres Hauses ist aus Lehm und ein paar zerrupfte Hühner, ein Ferkel und eine Katze wuseln darin herum.
Si no fuera el apoyo de nuestras compañeras mujeres, la red de mujeres, casa de mujeres.
Das haben wir der Arbeit unserer Bewegung zu verdanken, dem Frauennetzwerk und dem Haus der Frau. Früher wurden Frauen manchmal auf offener Straße geschlagen. Und nicht mal vom Freund oder Ehemann, sondern von irgendwem. Das ist stark zurückgegangen. Was leider immer noch passiert ist, dass misshandelte Frauen Angst vor einer Anzeige haben, weil sie keine Arbeit haben und von ihrem Mann abhängig sind. Und das sind meistens die, die nicht an unseren Treffen und Workshops teilnehmen. Diese Frauen leiden noch immer, aber es werden zum Glück immer weniger.
Pero a esta fecha ya son pocas las mujeres que se sufren, eso se va disminuyendo.
Todas y todos tenemos derechos.
A ser tratados como. Was sie sich für die Zukunft wünscht, frage ich Antonia zum Abschluss.
Sería que se amplie más el derecho a la mujer, que se respete.
Mehr Respekt vor den Rechten der Frauen und dass die Gewalt endlich aufhört, am besten sofort. Ich schaue gern die Nachrichten im Fernsehen. Auch in diesem Jahr, das ja noch jung ist, gibt es wieder ermordete Frauen.
Für sein Engagement hat Palabra de Mujer sogar internationale Medienpreise gewonnen. Und auch so manches Filmteam ist schon in die nicaraguanische Provinz gereist. Unterstützung kommt auch aus Österreich, unter anderem von der katholischen Frauenbewegung und Horizont 3000, einer Organisation der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Für die nächsten paar Jahre ist die Finanzierung gesichert, trotz der Budgetkürzungen in diesem Bereich. Aber das ist eine andere Geschichte.
Su patria tan querida.
¡Ya basta!
Hallo zum Onda-Info 293. Heute haben wir eine Studiogästin, Jutta Blume. War gerade 2 Monate in Honduras und hat dort mit Journalistinnen zusammengearbeitet. Jutta, was hast du genau da gemacht?
Also wir waren mit einer Delegation von 6 Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland und Österreich in Honduras. Und das Ziel war zum einen, über die Situation in Honduras zu informieren, da wenig Informationen in Deutschland ankommen. Das andere war speziell Journalistinnen von lokalen Medien, also insbesondere kommunitären Radios, bei ihrer Arbeit zu begleiten, an diese Informationen zu kommen, um ihnen aber andererseits auch eine gewisse Sicherheit zu geben, weil die Leute eben schon sehr stark bedroht sind, auch in ihrer Arbeit.
Mhm. Und wie war genau euer Programmablauf, sage ich jetzt mal so? Wie habt ihr euch das organisiert?
Wir haben uns in 2 Gruppen aufgeteilt. Also nach einem kurzen Einführungsworkshop in Tegucigalpa waren wir in 2 verschiedenen Orten, haben dort jeweils, also das sind beides Regionen, die von Indigenen bewohnt werden, haben dort jeweils mit einer Radiostation zusammengearbeitet, haben die Leute dann aber auch auf verschiedenen Reisen begleitet und dabei Interviews gemacht.
Und wo bist du gelandet?
Ich bin an der Atlantikküste gelandet. Wunderschöner Strand.
Sehr schön.
Aber ich habe auch gearbeitet. Das Radio heißt Faluma Bimitu, das ist Garifuna, heißt süße Kokosnuss. Und ja, ist eben kommunitäres Radio, das für also eine Gemeinde von ca. 10.000 Leuten sendet. Insbesondere über eben Themen, die die Leute interessieren. Das heißt, das sind viel Themen, die mit Landkonflikten zu tun haben und indigenen Rechten. Es geht aber auch darum, die Leute haben halt ihre eigene Sprache, eben, dass diese Sprache auch aktiv gesprochen wird und auch irgendwie der Jugend nahegebracht wird.
Ja, und du hattest gerade gesagt, dass ihr auch so ein bisschen für die Sicherheit der Leute wart oder dass die irgendwie vielleicht ein bisschen entspannter arbeiten können. Wodurch werden die denn konkret bedroht?
Also in dem Radio, wo wir mitgemacht haben, gab es konkret 2010 gab es einen Überfall auf den Sender, das heißt also einen Brandanschlag auf den Sender und wo auch gleichzeitig der größte Teil des Equipments entwendet wurde. Und danach gab es halt weiter Bedrohungen und das manifestierte sich dann wieder, indem das Haus des Koordinators des Radios angezündet wurde. Aber das sind halt wirklich konkrete Bedrohungen.
Und ist das irgendwie zurückzuführen auf einen größeren Konflikt, der vielleicht die ganze Region da betrifft, oder ist das wirklich nur wegen des Radios?
Es ist auf größere Konflikte natürlich zurückzuführen, weil das Radio eben über diese Landkonflikte berichtet. Das sind natürlich immer wieder auch individuelle Konflikte mit einzelnen Privatpersonen, aber es geht natürlich um das Prinzip, dass kollektive Landtitel, die in den Händen der Gemeinden sind, versucht werden zu unterlaufen.
Und die Kollegen, ihr hattet euch ja in zwei Gruppen aufgeteilt. Waren die dann auch in so einer Region, wo das ähnlich war, oder sind die wo ganz anders gelandet?
Also geografisch eine ganz andere Region, die waren eben in Bergen. Und die waren die indigene Gruppe, dort sind die Lenka. Die haben aber auch mit ähnlichen Konflikten zu tun. Dort geht es halt mehr darum, dass die Leute halt enteignet werden wegen Konzessionierung von Flüssen und wegen Bergbauprojekten. Und in dem Zusammenhang aber auch eben wiederum konkrete Bedrohungen gibt von Aktivistinnen und Aktivisten.
Und kann man auch so bestimmte Konfliktparteien da ausmachen? Also so, du hast jetzt gerade von diesen kollektiven Konzessionen gesprochen, ne, die den Menschen aus der Region gehören. Und wer möchte denn das streitig machen? Ist das seit dem Militärputsch? Hat es zugenommen vielleicht? Also welche sind da die Konfliktparteien?
Gut, also wir haben halt auf der einen Seite, also in dem Fall sind es indigene Gruppen. Es gibt aber genauso den Konflikt mit den Campesinos. Also Menschen, die halt versuchen, von ihrem Land zu leben, die dieses Land als Basis brauchen. Also im Fall der Indigenen halt einfach ist es, also wenn sie das Land nicht haben, stirbt ihre Kultur einfach aus. Wir haben einen Staat, der offiziell Abkommen unterschrieben hat, wie die ILO-Konvention 169. Aber dahinter haben wir halt die Interessen von Großgrundbesitzern, von den Familien, der Oligarchie, die eben in verschiedenste Projekte investieren. Und das ist halt in der Küste sind es Tourismusprojekte, Palmöl und in Bergen sind es eben Minen und Wasserkraftwerke und wo halt einfach auch ganz viel, denke ich, an Korruption abläuft, was nicht direkt sichtbar ist, was von Leuten aus den Gemeinden versucht wird, sichtbar zu machen und was sie dann natürlich auch wieder in Gefahr bringt.
Das hört sich jetzt auch an, als ob diese zwei Parteien recht unterschiedlichen Machtzugang haben oder Macht haben. Die Campesinos oder die Bauern, wie du gerade gesagt hast, beziehungsweise auch die indigene Bevölkerung, sind die irgendwie organisiert? Was machen die gegen diese Bedrohung, dass sie von ihrem Land irgendwann vielleicht auch nicht mehr leben können?
Es gibt verschiedene Organisationen. Also wir haben mit einer Organisation zusammengearbeitet, also jeweils mit den Organisationen der Leuten zusammengearbeitet. Die Campesinos haben verschiedene Organisationen. Es gibt allerdings auch immer sozusagen so Parallelorganisationen. Also in dem Ort, wo wir waren, gab es eben das Patronato. Das ist die Vertretung ursprünglich von der Gemeinde gewählt. Und dann gab es parallel dazu ein Patronato, was von der Stadtverwaltung, also Tela war die nächste Stadt, was von denen eingesetzt wurde. Das heißt, es wird halt versucht, irgendwie werden versucht, Parallelinstitutionen zu schaffen, die halt die Macht von Basisorganisationen aushebeln.
Dann noch so noch mal ein bisschen Themenwechsel. Du hast da ja selber auch in einem Radio gearbeitet bei
Faluma Bimetu,
bei der süßen Kokosnuss. Wie waren denn so deine persönlichen Erfahrungen da in dem freien Radio, kommunitären Radio, da als Außenseiterin sozusagen reinzukommen und da mitzuarbeiten? Wie wurdest du aufgenommen? Wie hast du dich gefühlt? Wie war die Art zu arbeiten?
Ja, ganz anders, würde ich sagen. Also es wurde eigentlich fast alles live gesendet. Also sprich, die Nachrichtensendung bedeutet, es setzt sich jemand vors Mikro und fängt an zu erzählen, hat vielleicht ein paar Notizen, aber liest irgendwie keinen Text ab. Genauso, wenn man dann da zu Besuch kommt, wird man direkt interviewt, bekommst das Mikro vor die Nase gehalten und jetzt erzähl doch mal. Das Radio an sich fand ich so ein bisschen interessant, weil es irgendwie eine Gruppe von älteren Leuten gab, die Sendungen gemacht haben, also Nachrichtensendungen, auch Kirchensendungen gab es einige und dann sozusagen eine riesen Alterslücke und dann kam wieder die Jugend, die dann aber eher Musiksendungen gemacht haben. Und ich finde das ganz interessant, weil es auch zeigt, dass irgendwie eine Generation gar nicht da ist. Und zwar, weil ganz viele Leute eben dann zum Arbeiten ins Ausland gehen oder eben auf Schiffen arbeiten. Und die einfach irgendwie in der Kommunität nicht vorhanden sind und sich deswegen da auch wenig engagieren.
Mhm. Dann vielleicht noch eine letzte Frage. Wie hast du dich sonst so gefühlt da in der Region? Warst du auch so eher, dass man diesen Konflikt einfach auch überall so, dass der allüberall spürbar war? Oder war das schon so, sage ich mal, eher entspannt und Strand? Und wie hast du dich so gefühlt, also ganz persönlich?
Ich habe mich am Anfang ziemlich entspannt gefühlt, hatte jetzt auch nicht das Gefühl, also nachdem wir kurz in Tegucigalpa waren und es immer hieß, nach Einbruch der Dunkelheit nicht auf die Straße gehen, fühlte ich mich halt in so einem kleinen Ort ganz sicher. Das hat sich aber leider dann irgendwie mit einem tragischen Vorfall verändert, wo drei Leute aus dem Ort an einem Abend von maskierten Männern mit Maschinenpistolen entführt wurden und direkt am Ortseingang umgebracht wurden. Es gibt bis jetzt keine Erklärung dafür, kann man nur spekulieren, das möchte ich aber nicht tun. Es gibt auch keine polizeiliche Untersuchung des Falls und das hat natürlich das ganze Klima in dem Ort verändert, hat einfach, also zum einen erstmal den ganzen Ort in Schock versetzt und ja, und es herrschte danach auch schon so eine gewisse Angst. Also die Straßen waren auf einmal abends leer und hat man halt gemerkt, dass die Leute jetzt eher zu Hause bleiben und eher misstrauisch sind, was andere Menschen angeht.
Wir hatten in der letzten Zeit jetzt schon häufiger über Honduras berichtet. Auch Jutta hat zwei Beiträge geschickt. Die wurden auch in den letzten Onda-Infos gesendet. Wenn ihr mehr Interesse habt, könnt ihr euch die gerne nochmal anhören. Und auch in älteren Dateien wird sich das eine über das Radio Faluma Bimetu, haben wir auch schon mal was gesendet, noch wiederfinden. Könnt ihr einfach mal in unserem Archiv suchen. Dann erstmal vielen herzlichen Dank, Jutta, für das Interview. Und
darf ich auch noch meinen Werbeblock loswerden?
Natürlich.
Und zwar gibt es von unserer Delegation gibt es einen Blog, in dem wir halt regelmäßig über unsere Erlebnisse, die dann eben auch gewisse Recherchen beinhalten, berichtet haben. Der heißt hondurasdelegation.blogspot.de und da gerade auch wieder eine Reise unterwegs ist von Honduras, wird der auch immer wieder aktuell gefüttert.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.